Schönen guten Morgen. Brigitte Kühn hat es schon gesagt, es ist natürlich toll, wenn viele Leute kommen. Und wenn jetzt noch einige, die da draußen stehen, es ein bisschen unruhig wird, dann ist es auch nur ein Zeichen dafür, wie groß das Interesse an einem solchen Thema ist. Für uns ist es natürlich auch ein Anlass, darüber nachzudenken, zumal es schon das zweite Mal in diesem Jahr ist, dass wir vor fast einem überfüllten Saal stehen. Das erste Mal war im Januar, als wir im Frankfurter Haus am Dom den Dokumentarfilm Inside Job gezeigt haben, der die Entwicklung der und die Entstehung der Finanzkrise darlegt. Und da mussten in der Tat dann ganz viele Leute sogar nach Hause gehen, weil sie keinen Platz fanden. Die Frage ist, warum diese Resonanz auf einmal so groß ist. Und im Anschluss an den Film im Januar haben wir dann im Publikum diskutiert und da war die Antwort relativ rasch klar. Fast in allen Redebeiträgen gab es Empörung und Zorn, aber auch zutiefste Verunsicherung und immer wieder die Frage, was man eigentlich gegen diese Realität tun kann, was man gegen die Krise tun kann und wie diesem unseligen Treiben der Finanzjongleure Einhalt geboten werden kann. Empörung über eine Politik, die ganz offenkundig das Vertrauen der Märkte über das Vertrauen der Menschen stellt, und die letztendlich auch dafür verantwortlich ist, dass die Märkte so etwas wie einen Putsch an die Macht geschafft haben. In der Debatte wurde dann auch deutlich die Sorge, dass Griechenland eben nicht nur ein krisengeschütteltes Land am Süden Europas sein könnte, sondern so etwas wie ein Experimentierfeld, wie weit der gesellschaftliche Zerstörungsprozess, das Zerstören von sozialen Gemeinwesen zum Wohle und zur Rettung der Rendite und des privaten Vermögens noch getrieben werden kann. Natürlich auch mit Auswirkungen auf das eigene Land. Es war letztendlich in der Debatte das zu spüren, was das heutige Thema ist, das wachsende Unbehagen in der Globalisierung. Ich denke, wir werden alle auf die eine oder andere Weise gewahr, wie in der Gesellschaft Zukunftsängste zunehmen, wie Angst vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg wachsen, wie sich bei vielen eine eher depressive Grundstimmung ausgebreitet hat. Im letzten Jahr ist wohl keine Woche vergangen, in der nicht irgendein Magazin, irgendeine Zeitung, irgendeine Talkshow sich mit dem Thema Burnout beschäftigt hätte. Klagen über Stress im Beruf und Alltag allen halben, und wenn Sie mal die Auslagen der Buchhandlungen sehen, dann entdecken Sie jede Menge eilig produzierte Ratgeber, wie jetzt mit Überforderungsgefühlen umzugehen sei. In dieser Massivität von Art der Beschäftigung mit dem Thema Burnout in der Medienöffentlichkeit kommt sicherlich auch das zum Ausdruck, was als kulturindustrielle Vermarktung eines Missstandes bezeichnet werden kann. Aber es gibt eben auch den realen Kern, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen und der auch statistisch zu erfassen ist. Erst kürzlich hat das Bundesarbeitsministerium auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken mitgeteilt, dass die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen von 33,6 Millionen in 2001 auf 53,5 Millionen in 2010 angestiegen sei. Stress, heißt es in der Antwort, sei die Ursache, häufig gepaart mit diskontinuierlichen Beschäftigungsverhältnissen, wie jene prekären Arbeitsbedingungen heißen, im heutigen Amtsdeutsch, denen immer mehr Menschen ausgesetzt sind. Und dass psychische Erkrankungen keineswegs nur ein Problem des reichen Nordens sind, das belegen dann die Studien der Weltgesundheitsorganisation, die in einem Bericht an die kommende Weltgesundheitsversammlung darlegt, dass psychische Erkrankungen bereits heute 13% der weltweiten Gesundheitslasten ausmachen und die Depression, die im Augenblick noch an dritter Stelle die dritthäufigste Krankheit der Welt ist, im Jahr 2020 als die häufigste erwartet wird. Der Titel unseres Symposiums, das Unbehagen in der Kultur, nimmt, Sie werden das natürlich längst wissen, Bezug auf Sigmund Freuds kulturkritische Schrift »Das Unbehagen in der Kultur«, die er 1930 verfasste und die noch immer lesenswert ist. Kurz und prägnant stellt er darin fest, dass wir uns in unserer Kultur nicht wohlfühlen, und mit Kultur meint er natürlich den Begriff, meint er, dass die Art des gesellschaftlichen Zusammenlebens, dass wir uns in dieser Kultur deshalb nicht wohlfühlen, weil Kultur immer auch mit Einschränkungen einhergeht, mit Triebversagung, mit Unterdrückung von Sexualität und Aggression, mit Zwang. der Mensch der Moderne so freut, müsse, um ein Stück gesellschaftliche Sicherheit zu gewinnen, ein Stück seiner individuellen Glücksmöglichkeiten aufgeben. Das ist wörtlich. Sozialfeindliche Regungen wie etwa die Gier, der Geiz, die Übervorteilung der anderen, der Betrug, müssten gesellschaftlich reguliert bzw. verboten werden, um sie nicht zu einer Bedrohung sozialer Gemeinwesen werden zu lassen. Freud betrachtete diesen Konflikt zwischen den Triebwünschen der Einzelnen und den Werten, die soziale Gemeinwesen für ihre Fortexistenz brauchen, als grundlegend für den Zivilisationsprozess. Das Unbehagen sei, so Freud, grundlegend, struktureller Bestandteil der Kultur, etwas, das soziales Zusammenleben unvermeidbar begleite und deshalb unauflösbar sei. Man muss aus solchen Erkenntnissen nicht unbedingt den kulturpessimistischen Schlussfolgerungen, die Freud angestrengt hat, folgen, zumal wir heute wissen, dass nicht nur die Formen des Zusammenlebens einem Wandel unterworfen sind, sondern auch die Ausprägung der Triebregungen. Es war Herbert Marcuse, den ich Ihnen auch ans Herz legen will, der Mitte der 50er Jahre mit einem ebenfalls lesenswerten Buch Triebstruktur und Gesellschaft auf Freud antwortete und darlegte, wie die Versöhnung der Triebwünsche Einzelner mit den Erfordernissen der Gesellschaft dennoch möglich sein könnte oder besser ausgedrückt, wie der Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft in eine Balance gebracht werden kann, das unnötiges Leiden vermeidet. Dieses unnötige Leiden betrachtete Marcuse als Folge einer zusätzlichen Unterdrückung, einer, die eben nicht im Zeichen der Fortexistenz des zivilisatorischen Geschehens steht, sondern alleine der Organisierung von Herrschaft dient, beziehungsweise der Unterwerfung der Menschen unter ökonomische Verwertungszwänge. Diese zusätzliche Unterdrückung den Menschen zu ersparen, das sei das Ziel und die Aufgabe jeder emanzipatorischen Politik. Wenn man das so nimmt, dann schließen sich zwei Fragen an, die für uns heute wichtig sind. Da ist zum einen natürlich zu klären, was das für eine Kultur ist, in der wir heute leben, was ist das für eine Gesellschaft und was sind das für Umstände, die immer mehr Menschen krank machen. Und da ist zweitens darüber nachzudenken, welche Grundlagen eines sozialen Zusammenlebens gegeben sein müssten, um Menschen eben dieses unnötige Leiden, von dem Marcuse gesprochen hat, zu ersparen. Mit anderen Worten, über die Chancen von Emanzipation und eines Beistandes für diejenigen, die an den Verhältnissen krank geworden sind. Wir werden das heute selbstverständlich nur in Ansätzen leisten können, aber doch, und das ist unsere Erwartung, vielleicht ein wenig dazu beitragen, dass die Debatte über das Unbehagen in der Gesellschaft wieder ein wenig kritischer geführt wird. Und wenn wir dazu etwas beitragen können, wäre das schön. Ich will jetzt den Diskussionen im Einzelnen nicht vorgreifen. Wir haben, wie gesagt, hervorragende Referentinnen und Referenten, nur einige Gedanken vortragen, die wir bei der Vorbereitung und Planung bei Medico dieses Symposiums uns überlegt haben. Es steht natürlich außer Frage, dass die Verhältnisse seit den Zeiten Freuds sich verändert haben. Das Maß an gesellschaftlich auferlegtem Triebverzicht ist geringer geworden. Nicht wenige Verhaltensweisen, die damals noch als Ausdruck eigennütziger Triebe, als Luxus und Aufsässigkeit unterdrückt worden, gelten hier heute als normal. Wenn wir uns in unserer heutigen Kultur nicht mehr wohlfühlen, dann nicht aufgrund eines Übermaßes an sozialer Sicherheit und sozialer Ordnung, sondern aufgrund von Umständen, die eigentlich das Gegenteil meinen könnten, nämlich der Verlust von sozialer Sicherheit. Ohne freilich, um jetzt den Freud umzudrehen, dass daraus ein Zugewinn an individuellem Glück und Freiheit für alle möglich gewesen wäre. Es ist, wenn man genau hinschaut, eher das Gegenteil der Fall. Es ist weniger heute von individueller Freiheit die Rede als von einer, oder zu erkennen als von einer voranschreitenden Unterwerfung aller, auch der privaten Bereiche des Lebens, unter eine von Marktwirtschaft und Verwaltung vorgegebene Zweckrationalität. Jürgen Habermas hat für diesen Zustand, für diese Entwicklung treffend den Begriff der Kolonisierung der Lebenswelten gefunden. Und ich finde den sehr gut. Nicht Glücksmöglichkeiten hat der Mensch zurückgewonnen, sondern letztendlich erfahren müssen, wie auch noch Familie, Bildung, Politik, seine Seele unter die Vorgaben des Marktes subsumiert wurden. Ich meine, es ist diese Kolonisierung der Lebenswelt, in der die Gründe für das wachsende Unbehagen in den heutigen Gesellschaften auszumachen ist. Das, was als Freiheit glorifiziert wird, bedeutet nämlich für eine wachsende Zahl von Menschen weniger Freiheit als eine brutale Form von Freisetzung. Sie erinnern sich vielleicht an den Satz von Maggie Thatcher, "There is no such a thing as society", mit dem sie Ende der 80er Jahre die Deregulierung der Märkte und die Aushöhlung staatlicher Sozialpolitik eingeleitet hat. Die Folgen dieser Entwicklung sind bekannt, ich muss sie nicht wiederholen, aber erst langsam erkennen wir, wie der Neoliberalismus über seine Ideologie auch Einzug in die Psyche der Menschen gefunden hat. Wie die Deregulierung der ökonomischen und politischen Verhältnisse auch zu einer Deregulierung dessen geführt hat, was als die Repräsentanz der Verhältnisse im Inneren der Menschen bezeichnet werden kann. Sie kennen vielleicht das Credo des Neoliberalismus, das in einem Satz zusammengefasst ist: Wenn jeder und jede an sich denkt, dann ist auch an alle gedacht. Das klingt zynisch und ist es auch. Aber es ist eine Vorstellung, die sich tief ins Bewusstsein der Leute eingegraben hat, übrigens auch ganz besonders in das derjenigen, die unter den Folgen der Globalisierung am meisten zu leiden haben. Es ist zwar, und das erfahren wir alle, immer noch von Solidarität und Empathie die Rede, aber sie ist auf bemerkenswerte Weise gebrochen. Gebrochen durch Prozesse faktischer Entsolidarisierung im Zuge der Aushöhlung von Sozialpolitik. Gebrochen über die skandalöse Verunglimpfung von Ansprüchen auf soziale Sicherheit, von Menschenrechten als staatliche Bevormundung. Schauen Sie den NRW-Wahlkampf an. Gebrochen über die um sich greifenden, stupiden Casting-Shows und Rankings, mit denen immer weitere Bereiche des menschlichen Lebens dem Wettbewerb untergliedert werden. Gebrochen über die Idealisierung von Geiz und Gier. Diejenigen unter Ihnen, die Fußball begeistert sind, werden es mitbekommen haben, wie in der Berichterstattung heute immer ganz offen von der Gier der Bayern gesprochen nach mehr Punkten. Gebrochen aber auch vor allem durch das Konzept einer ideologischen Überhöhung von Eigenverantwortung. Diese Eigenverantwortung, diese Idee einer Eigenverantwortung ist es, die die Menschen aus den sozialen Beziehungen herauslöst und letztlich zu einem unternehmerischen Selbst macht, eines, das von allen lästigen Traditionen und Bindungen befreit ist, dem Wirtschaftsgeschehen hochflexibel verfügbar ist. Wie weit die Ökonomisierung der Lebenswelt, die Kolonisierung der Lebenswelt vorangeschritten ist, das zeigt sich in der Ökonomisierung der menschlichen Existenz. Ich sollte besser sagen, in der Verbetriebswirtschaftlichung dessen, was Leben meint. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Begriff der Ich-AG, von dem eine Zeit lang die Rede war, der heute nicht mehr in der Öffentlichkeit gehandelt wird, aber in der Latenz umso mehr noch wirksam ist. Wenn die menschliche Existenz allein an betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien ausgerichtet wird, dann bedarf es eben auch keiner stabilen zwischenmenschlichen Bindungen und Beziehungen mehr und auch keiner echten Freundschaften. Es reichen am Nutzen orientierte Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten, Personen, das Eingebundensein in Netzwerken, in die man dann strategisch investiert, weil sie einem im gesellschaftlichen Wettbewerb nützlich sein könnten. Das alles haben wir miterlebt in einer traurigen Figur, dem damaligen Bundespräsidenten. Das Ziel ist möglichst so aufgestellt zu sein, gut aufgestellt zu sein, heißt es, auch eine Begrifflichkeit, die uns ständig wieder begegnet. Und dann hält man sich fit, nicht aus Gesundheitsgründen, sondern um jederzeit das Maximum an Leistung abrufen zu können. Alles Begrifflichkeiten, die uns in den Medien ständig begegnen und die Einfluss gefunden haben in die Ausgestaltung von Leben. Aber wenn Leben auf diese Weise zu einer einzigen Verrechnung von In- und Output wird, also zu dem, was betriebswirtschaftlich gemeint ist, dann ist das Problem massiv und es wird immer weniger das eigentliche Ziel, was dahinter steht, bewusst wahrgenommen, nämlich die Menschen auf diese Weise zu synchron zu schalten zu den Wirtschaftsabläufen, die ihnen auferlegt werden. Und auf diese Weise ist die neoliberale Variante von Eigenverantwortung zutiefst fremdbestimmt. Sie ist durchdrungen von wirtschaftlichen und politischen Zwecken, auf deren Gestaltung die Menschen, die Leute kaum noch Einfluss haben. Gegen Selbstbestimmung wäre nichts einzuwenden, schon gar nicht aus einer emanzipatorischen Position. Der Appell zu mehr Eigenverantwortung, den heute so viele Politiker bringen, geht aber auf fatale Weise in dem Augenblick, in dem die Voraussetzungen für selbstbestimmtes Leben abgeschafft werden. Es gibt heute weder die soziale Sicherheit, von der heraus sich ein eigenes Leben angstfrei in die Hand nehmen ließe, noch haben die Einzelnen die Möglichkeit, die strukturellen Vorgaben, innerhalb der sie eigenverantwortlich tätig sein sollen, auch selbst beeinflussen zu können. Mit der Propagierung einer Eigenverantwortung, der jeder emotionale Anker, wie das Richard Sennett gesagt hat, abhanden gekommen ist, wächst dann das Risiko für etwas, das eigentlich in diesem Modell, in diesem Lebensentwurf gar nicht vorgesehen ist, nämlich das Scheitern. Und zu denen, die scheitern, zählen dann alle, für die es keinen Platz gibt oder keinen Platz zu geben scheint. Das sind die Bewohner in den Vorstädten. Das sind aber auch die ausgebildeten, hochausgebildeten jungen Menschen, zum Beispiel in Spanien oder in Tunesien oder in den USA oder auch hierzulande. Sie fallen alle nicht mehr nur raus, sondern sie sind vor allem auch nutzlos. Und das erzeugt Angst. Und die Angst vor dem Scheitern und die Angst vor der Nutzlosigkeit abzuwehren, gelingt dann nur noch durch eine schier endlose Suche, eine Suche nach Identität, für die es aber dann keine Anhaltspunkte und keine festen Bezugspunkte mehr gibt. Die Suche nach Jobs, die immer weniger vorhanden sind, das permanente Bemühen um Anschluss an Umstände, die so schnelllebig sind, dass es eigentlich gar keine Planung mehr zulässt. Was aus dieser flüchtigen Suche resultiert, ist das, was Christoph Türke ein flackerndes Bewusstsein bezeichnet hat, eines, dessen inneres Gesetz die Unruhe selbst ist. Und solche Unruhe ist hochgradig systemkonform. Auf perfekte Weise korrespondiert das Gefühl einer inneren Getriebenheit mit der Allgegenwärtigkeit eines Marktes, dessen hochflüchtige Bilderwelt eine ebenso flüchtige wie permanente Bewegung erfordert. Mit Blick auf diese rastlose Suche, die eigentlich nie zum Ziel kommen kann, kann es nicht verwundern, dass sich Erschöpfung breit macht, das unternehmerische Selbst mündet zwangsläufig in einem erschöpften Selbst in Depressionen. Sie werden fragen vielleicht, was das alles mit den Lebensrealitäten der Menschen im globalen Süden zu tun hat. Ich denke, eine ganze Menge. Denn mit der globalen Entfesselung der Märkte, des Kapitalismus, sind die Vorgaben der Marktwirtschaft bis in die letzten Winkel der Erde vorgedrungen, ihnen aufgezwungen worden. Auch in den postkolonialen Gesellschaften nimmt das Unbehagen als Folge der Kolonisierung der Lebenswelt zu. Daran haben all die von außen aufgezwungenen Strukturanpassungsprogramme der 80er Jahre Anteil. Das sind übrigens die gleichen, die heute Griechenland aufgenötigt werden. Aber auch fehlgeleitete entwicklungspolitische Konzepte, und ich nehme da gerne unsere eigene Zunft auch in die Kritik mit hinein, die oftmals zur Bekämpfung der Armut auf sogenannte Entrepreneurship-Modelle gesetzt haben, nämlich auf das unternehmerische Selbst. Das war in der Tat etwas, was auch heute zum Teil noch auszumachen ist. Und dann wurden eben statt genossenschaftliche Gemeinwesen, die einzelnen Personen fit gemacht mit Mikrokrediten, in die Verschuldung hineingedrückt, um dann in dem Wettbewerb als unternehmerische Wesen miteinander konkurrieren zu können. Bei dieser Planung, bei diesen Projekten haben Entwicklungsplaner immer auch das übersehen, was eigentlich in den Ländern des Südens noch existiert an gesellschaftlichen Umständen. Ich will es nicht idealisieren. Es geht nicht um intakte Gesellschaften. Auch dort ist alles das, was mit sozialen Werten und was mit Tradition gemeint ist, x-fach gebrochen durch den vorangegangenen Kolonialismus. Aber es gibt auch dort nicht die Reste von Sozialpolitik und von Sozialstaatlichkeit. Es gibt gar nichts. Und wenn dort dann Menschen vereinsamt werden, entwurzelt werden oder wie es jetzt heißt, Disembedding erfahren, also entwurzelt werden, dann wird das meist als zutiefst traumatisierend, als wirklich existenzbedrohend erfahren. Die Folgen spiegeln sich dann auch in den politischen Gegenentwürfen. Letztlich ist es das Unbehagen in der Globalisierung, das auch die fundamentalistischen Bewegungen dieser Welt antreibt. Bewegungen, die dann alte Ordnungen ideologisch überhöhen, wieder aufrufen und ihren Mitgliedern über die Flucht in religiöse Illusionen einen gewissen Schutz vor individuellem Leid ermöglichen. Auch die Zunahme der Xenophobie und des Rechtsextremismus ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Die Zunahme der Gewalt als solche, und das wird dann auch deutlich, In solchen Reaktionen wird dann auch deutlich, wie die bisherige Globalisierung, diejenige, die Globalisierung, die sich allein auf die Liberalisierung von Waren und Finanzkapitalverkehr beschränkt haben, wie diese Globalisierung letztendlich auch die positiven Chancen und Möglichkeiten, die in einer politischen Globalisierung liegen, verrät und bedroht. Bei der Beschreibung des Elends der Welt ist Vorsicht geboten, und damit will ich aufhören und gleich ins nächste Panel überleiten. Denn auf bemerkenswerte Weise haben wir es ja nicht nur mit einem wachsenden Unbehagen zu tun, sondern auch mit einer kaum noch zu stoppenden Inflation von psychopathologischen Diagnosen, die alle am Individuum festgemacht werden. Die Zunahme von Diagnosen wie Depression, ADHS, posttraumatische Belastungssyndrome, PTSD, da spiegelt sich eben nicht nur das wachsende Unbehagen der Globalisierung, sondern auch die Pathologisierung von gesellschaftlichen Missständen. Welche Interessen in der Privatisierung gesellschaftlich verursachter Not zum Ausdruck kommen, das wird das Thema sein des nachfolgenden Panels. Wir werden am Nachmittag dann zunächst in Arbeitsgruppen und dann im Abschlusspanel über die Frage nachdenken, wie der Krise begegnet werden kann, was zu tun ist, um die Kolonisierung der Lebenswelt zurückzudrängen und wie auch das Eigensinnige der Menschen gegen die Übergriffe des Systems, wie die Rechte, die sozialen Rechte gegen die kommerziellen Rechte von Schuldtitelinhabern verteidigt werden können. Das sind Fragen, die vor allem politische Antworten verlangen, aber auch eine Klärung dessen, was angemessene Formen psychosozialer Hilfe für diejenigen sind, die an den Verhältnissen erkrankt sind. Medico kümmert sich seit 30 Jahren schwerpunktmäßig auch um solche Projekte, um eine solche Arbeit. Wir haben psychosoziale Unterstützung als einen Schwerpunkt. Damit verbinden wir Hilfen, die nicht in der Zwangsjacke diagnostischer Kategorien daherkommen, sondern eingebunden sind in ein umfassendes Konzept sozialen Handelns, das auf die Schaffung menschenwürdiger Lebensumstände drängt. Das Ziel ist dann eben die Schaffung von Selbstständigkeit, von Autonomie, aber auch von Solidarität. Eins ist ohne das andere nicht möglich. Es geht um die Schaffung einer solidarischen Welt, in der das Unbehagen in der Globalisierung auf ein Minimum reduziert werden kann. In unserem Engagement sind wir davon überzeugt, und ich zitiere zum Abschluss noch einmal Freud, dass eine Kultur, welche eine so große Anzahl von Teilnehmern unbefriedigt lässt und ihn zur Auflehnung treibt, weder Aussicht hat, sich dauerhaft zu erhalten, noch es verdient. Soweit Freud. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen ein gutes Gelingen. Vielen Dank.